Ach, ist ja schon wieder 12 Uhr. Dann machen wir Update. Und Eva ist da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Eva Engert.
Es ist schwülheiß. Wir klären, welche Rechte Mieter bei Hitze haben. Und bei der Innenministerkonferenz in Hamburg, da geht es unter anderem darum, wie wir auf Krisen und Katastrophen vorbereitet sind. Das ist mal ein Wetterumschwung. Vor ein paar Tagen haben manche noch die Heizung aufgedreht, als es draußen gestürmt und gegossen hat. Und jetzt freut man sich über alles, was kühlt. Bis zu 36 Grad sind heute stellenweise drin, in Niedersachsen weiter nördlich immer noch gut um die 30 oder drüber. Da hat man es gut, wenn man unten in alten Gemäuern gut gedämmt oder wenigstens in Nordausrichtung wohnt. Geht natürlich nicht allen so. Antonella Stefani aus unserer Rechtsredaktion. Wenn es in der Wohnung zu heiß wird, kann ich dann vom Vermieter zum Beispiel eine Klimaanlage fordern?
Nee, man kann nicht vom Vermieter verlangen, dass der eine Klimaanlage einbaut. Und wenn man da als Mieter aber selbst aktiv werden will, muss man auch beachten, dass man oft erstmal die Zustimmung des Vermieters einholen muss. Also klar, einen Ventilator kann man selbstverständlich immer aufstellen, aber wenn man eine fest installierte Klimaanlage anbringen will, muss man da ja oft durch Wände bohren und das geht dann ja an die Bausubstanz, kann auch die Optik des Gebäudes verändern und dafür braucht man dann auf jeden Fall die Erlaubnis des Vermieters.
Und gibt es die Möglichkeit, einen Mietmangel anzuzeigen, wenn es zu heiß wird in der Wohnung?
Nein, Hitze ist in der Regel kein Mietmangel, sondern gehört zum Sommer eben einfach dazu. Also wer in einen Altbau zieht, der muss beim Einzug auch damit rechnen, dass es da heiß wird. Anders kann das sein, wenn man jetzt in eine top isolierte Neubauwohnung zieht, wenn es da über längere Zeit deutlich heißer wird als so 26, 28 Grad, obwohl der Mieter alles macht, um die Wohnung irgendwie kühler zu bekommen, dann kann da ein Baumangel vorliegen. Und da haben Gerichte teilweise einen Mietmangel angenommen. Dann kann man auch die Miete mindern, wenn der Vermieter nichts dagegen tut.
Manchmal hilft ja schon ein nasses Tuch vor dem Fenster. Wenn man dann aber aus der heißen Wohnung in den Garten oder auf den Balkon zum Beispiel flüchtet und sich da dann nackt sonnen will, ist das denn erlaubt?
Also erstmal schon, denn der eigene Garten oder Balkon gehört ja zur eigenen Wohnung und da darf man machen, was man will. Allerdings hat diese Freiheit schon auch Grenzen, nämlich dann, wenn man andere belästigt. Eine solche Belästigung der Allgemeinheit ist in Deutschland nämlich eine Ordnungswidrigkeit und dafür kann man tatsächlich ein Bußgeld bekommen. Also Tipp an alle, die sich nackt sonnen wollen, einfach mal umschauen vorher und überlegen, ob sich jemand da zu Recht gestört fühlen könnte.
Danke, Antonella. Es kann übrigens wirklich rechtliche Konsequenzen haben, sich gut einsehbar nackt zu zeigen, wenn das Grundstück direkt neben einer Kita, einer Schule oder auch einer kirchlichen Einrichtung liegt. Die Zeiten sind irgendwie unsicher. Das ist nicht nur so ein Gefühl, das ist so, sagen die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrem Frühjahrstreffen in Hamburg. Und auch, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Heute ist noch Verteidigungsminister Pistorius dazugekommen, denn die Innenministerien wollen sich künftig besser mit der Bundeswehr abstimmen, wenn es zum Beispiel um Cyberattacken, fremde Drohnen oder Sabotageakte geht.
Ich sage immer, die Unvorhersehbarkeit wird immer ein Stück unvorhersehbarer, aber die Antwort auf die Frage, wie man damit umgeht, ist eben möglichst selber so krisenresilient zu sein, dass man mit jeder Krise, von der man ja vorher oft nicht weiß, wann sie kommt und wie sie dann konkret aussieht, umgehen kann. Und Resilienz bedeutet eben dann für die zivilen und militärischen Strukturen abgestimmt miteinander agieren zu können, um dann im Krisenfall konzertiert agieren zu können. Darum geht es bei Resilienz und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das heute tun.
Ja, und Resilienz soll nicht nur staatliche Strukturen sein, sondern wir alle, wenn es nach den Innenministern geht. Die Losung ist, jeder sollte in der Lage sein, im Falle einer Krise 3 Tage lang ohne staatliche Hilfe auszukommen. Wenn also plötzlich der Strom ausfällt, es kein fließend Wasser oder Heizung gibt. Denn was da ist als Katastrophenschutz, das würde längst nicht für alle reichen.
Hier haben wir die Zelte, Zeltstangen. Schlafsäcke da oben.
Katastrophenschützer Fabian Borchert führt durch das zentrale Krisenschutzlager in Hamburg. In meterhohen Regalen stapeln sich hier links und rechts Hilfsgüter bis an die Decke. Gleich neben den Essensrationen.
Hygienepakete für eine 6-köpfige Familie, auch Luftpumpen natürlich, Luftmatratzen, Tische, Bänke, das, was wir brauchen, um die tägliche Versorgung der Betroffenen sicherzustellen.
Dutzende Gänge, voll bis ans Wellblechdach. Rund 400 Quadratmeter misst das Lager vom Deutschen Roten Kreuz. Aber reicht das, um Hamburg im Krisenfall zu versorgen?
Es ist, ja, also für 6.000 haben wir etwas da. Wenn wir darüber sprechen, Hamburg hat über 1,9 Millionen Einwohner, dann sind 6.000 natürlich nicht wirklich viel.
Nur 6.000 Menschen können im Ernstfall versorgt werden. Schuld sei ein jahrzehntelanger Sparkurs. Der soll jetzt aber vorbei sein. Im Mai hatte Bundesinnenminister Dobrindt den Pakt für den Bevölkerungsschutz vorgestellt. Konkret 10 Millionen Euro für Ausstattung, Fahrzeuge und Ausbildung. Bei der Innenministerkonferenz der Länder stellen sich jetzt aber die Fragen, reicht dieses Geld vom Bund und ist die Verteilung fair? Mehrere Bundesländer fordern Mitsprache, so wie Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens.
Wir müssen darüber reden, wie die Länder und die Kommunen davon partizipieren, wie wir das miteinander abstimmen. 10 Milliarden ist unbedingt wichtig, aber die Arbeit beginnt jetzt in der guten Abstimmung, wie wir das Geld verwenden.
Neben Naturkatastrophen wie 2021 bei der Flut im Ahrtal, Anschlägen auf kritische Infrastruktur wie Anfang des Monats in Reutlingen auf ein Umspannwerk, verdeutlicht auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine Aufgabe: Zivilschutz im Verteidigungsfall. Über viele Jahre sei da wenig passiert, sagt Florian Grotz von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
Und das betrifft eben nicht nur die Bundeswehr, Waffen, Gerät, Personal, sondern eben auch die zivile Seite, von Alarmsirenen, Überschutzräume bis hin zu Notstromaggregate etc. Und da ist natürlich noch viel Bewegung und viel Anpassung erforderlich.
Und Tim Dietrichs hat sich in Hamburg umgehört, wie es da mit dem Katastrophenschutz aussieht. Mit 63 oder auch 65 in Rente. Das ist schon jetzt für viele Menschen hier im Norden kein Konzept mehr. Allein in Schleswig-Holstein waren im vergangenen Jahr noch 75.000 Menschen über 65 erwerbstätig, zeigen Zahlen aus dem Mikrozensus. In Niedersachsen waren es um die 180.000. Und das ist deutlich mehr als jeder Zehnte in dieser Altersgruppe. Joshua Greiten, NDR 2 aktuell. Warum gehen denn so viele Ältere noch arbeiten? Müssen oder wollen sie?
Ja, teils, teils. Also bei vielen ist es so, dass die Rente nicht ausreicht. In Schleswig-Holstein bekommt man eine Durchschnittsrente von knapp 1.700 Euro. Mit den hohen Mieten im Land bleibt da sonst nicht mehr viel übrig zum Leben, sagt der Sozialverband dort. Außerdem kann man seit Anfang des Jahres als Rentner bis zu 2.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Das ist attraktiv für viele. Die Landesarbeitsagentur in Schleswig-Holstein sagt aber auch, viele Menschen aus der Babyboomer-Generation wollen eben auch länger arbeiten und das nicht nur für das Geld. Da geht es auch um Spaß an der Arbeit, eine sinnvolle Aufgabe machen oder halt auch einfach mehr soziale Kontakte.
Und in welchen Bereichen arbeiten die Menschen dann?
Ja, da, wo es körperlich geht und die Leute halt gebraucht werden. Also wir haben zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die mit 80 noch in einer Apotheke im Kreis Pinneberg arbeitet. Sie bedient Kunden, kontrolliert Rezepte, sie übernimmt zum Beispiel auch gerne die späteren Schichten, weil die jüngeren Kollegen mit Kindern dann schon gerne Feierabend machen wollen. Das ergänzt sich da also ganz gut. Und das Gefühl, gebraucht zu werden, gibt ihr viel, sagt sie. Die Kunden, die sie bedient, kennt sie da auch schon seit Jahren. Aber auch bei ihr spielt das Geld eine Rolle. Als ihre Kinder noch klein waren, war sie 17 Jahre lang nicht im Job. Und in Hamburg, da arbeitet die älteste Kassiererin Deutschlands, die 90-jährige Hannelore Labitzke. Sie sitzt jede Woche donnerstags beim Butni an der Kasse.
Das passt mir alles gut so in meinen Kram rein, ne? Und die Kundschaft freut sich. Und ich freue mich auch, wenn ich die Kundschaft sehe.
Donnerstags komme ich immer wieder gerne einkaufen, weil sie ist die Seele dieser Filiale.
Ich finde die Frau so toll. Ich kenne die schon so lange. Immer nett, fröhlich, freundlich. Da können sich manche Leute eine Scheibe abschneiden. Toll in dem Alter, ne?
Also es ist vieles, warum Menschen über 65 weiterarbeiten. Das Gefühl, gebraucht zu werden. Aber manchmal muss man es eben auch fürs Geld machen.
Danke, Joshua.
Und das war schon das NDR 2 Update mit Eva Engert.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.